Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommerspecial auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat-Sommer-Special 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo liebe Nachbarschaft, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Mörderische Heimat. Willkommen zu unserem Extra. Das Extra findet ja immer zwischen zwei Staffeln statt. Und so ist es auch diesmal. Wir blicken zurück auf unsere vergangene Staffel auf Bremen und werfen dann einen Blick voraus auf das nächste Bundesland, was wir bereisen werden. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern immer mit meinen beiden lieben Kollegen Lisa Kardinale und Shaggy Schwarz. Hallo, ihr zwei.
Hi.
Hallo. Hallo. Vor uns sitzt Zeno Degelmann. Ich weiß nicht, ob du dich vorgestellt hast. Dich muss man natürlich auch vorstellen. Ja, das nächste Extra steht wieder an. Bremen-Staffel hinter uns. Tolle Staffel war das, oder?
Das war eine heftige Staffel wieder.
Ja. Sehr, sehr intensive Staffel mit auch ja, sehr intensiven Fällen. Ne? Also gerade wenn es um Kindermord geht oder solche Sachen, was wir ja auch sogar in zwei Fällen hatten, ist es natürlich immer eine sehr intensive Sache, aber es waren auch sehr packende Fälle einfach dementsprechend, über die wir gerne berichten wollten.
Ja, und zu einem Fall, der mich auch überhaupt nicht losgelassen hat, werden wir nachher auch noch mit Professor Schmelz, unserem Professor der Kriminalwissenschaften, sprechen. Und das ist der Fall von oder ja über Heike Block, die Lehrerin, die von ihrem Schüler gestalkt wurde und dann eben auch umgebracht wurde.
Ja, ganz spezieller Fall, weil da viele Behörden versagt haben, meines Erachtens. Was natürlich nicht so schwer wiegt wie ein Mord, aber sagen wir es mal so, wenn da ein bisschen gegengesteuert worden wäre, hätte man das vielleicht auch verhindern können.
Ist auch ein Fall, der mich total mitgenommen hat. Ich habe den ja auch, ich glaube,
wir hatten den gemeinsam.
Der krasser Fall. Also ich habe da noch lange drüber nachdenken. Sind wir noch gespannt, was der Professor Schmelz dazu gesagt hat. Wollen wir den einfach gleich schon dazu stellen?
Ja, finde ich gut. Dann machen wir das doch. Du hast dich mit ihm unterhalten, Lisa. Genau. Und da hören wir jetzt mal rein, was er dazu zu diesem Thema Stalking zu sagen hatte.
Und ich möchte jetzt erstmal wieder unseren Professor Schmelz begrüßen für eine neue Fragenrunde bzw. ein kleines Interview. Und diesmal möchte ich das Thema Stalking ein bisschen mehr beleuchten, da wir gerade in der vergangenen Staffel auch einen Fall hatten, der sich extrem damit beschäftigt hat. Es ging um die Lehrerin, die von ihrem Schüler gestalkt und dann eben auch umgebracht wurde. Und ja, das hat mich nicht locker gelassen. Und ich dachte zum Thema Stalking, das ist ja auch was gerade auch immer mehr und auch in den letzten Jahren vermehrt in den Medien zu finden ist. Und würde da gerne mal fragen, wie sieht es denn da aus gerade mit der Rechtslage, mit der Definition? Vielleicht fangen wir erstmal mit der Definition an. Wie beschreibt sich das?
Stalking an sich ist ja eigentlich im Strafgesetzbuch klar definiert. Was das ist, was darunter zu verstehen ist, was oftmals verkannt wird, ist, dass eigentlich Stalking eine Form der häuslichen Gewalt ist, oft. Und das muss man differenzieren. Es muss nicht immer so sein, aber man hat es oft. Und wenn man sich die Mühe mal macht und schaut sich mal den Paragraphen im Strafgesetzbuch an, wenn jemand beharrlich jemand anderes permanent beeinträchtigt, dann ist es tatsächlich so, dass dann reagiert werden kann. Das Problem war in der Vergangenheit immer, dass wir A, erst relativ spät einen Straftatbestand bekamen und B, dass man gegen den Täter oder die Täter kaum was machen konnten. Das Problem war schon, und das muss man in diesem Kontext einfach mal erwähnen, auch in anderen europäischen Ländern bekannt, beispielsweise in Spanien. Und da haben wir das sogenannte spanische Modell und die haben dort auch dieses Stalking-Problem ohne Ende gehabt und haben sehr viele Tötungsdelikte gehabt und sehr viele Verfahren gehabt und haben sich dann dazu entschlossen, elektronische Fußfesseln einzuführen. Mhm. Und das finde ich eine ganz, ganz sinnvolle Idee. Die Initiative kommt ja auch tatsächlich von Hessen hier, dass man heute schon nach dem Polizeirecht, nach dem Hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz tatsächlich Fußfesseln einsetzen kann, anordnen kann, die dann überprüft werden und dann damit der Sicherheit natürlich der Opfer dienen. Gar keine Frage. Nur in der Zwischenzeit hat man das auch, das war ja eine Initiative auf Landesebene zunächst mal, in der Zwischenzeit hat man das auch auf Bundesebene aufgegriffen. Und es ist tatsächlich so, dass man von der Bundesregierung schon einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, der abschließend vorliegt. Und jetzt letztendlich wahrscheinlich ins Gewaltschutzgesetz aufgenommen wird, möglicherweise ins Strafrecht. Ich nehme eher an, ins Gewaltschutzgesetz aufgenommen wird und dass tatsächlich dann dort Stalking oder bei Stalking möglich ist, elektronische Fußfesseln einzusetzen. Und die sind, wenn man sich das mal anschaut, sehen die ganz anders aus als bei uns. Nicht nur der Täter bekommt eine elektronische Fußfessel, auch das Opfer. Und da gibt's mehrere Gefahrensituationen. Die dritte Gefahrenstufe ist, wenn der Täter ganz nah ans Opfer kommt, blinkt's rot, ja, in unserer Zentrale. Wir haben ja hier in Hessen, in Walderstadt, die Zentrale für diese Einrichtung für ganz Deutschland. Und dann blinkt es und dann wird sofort die Polizei, weil da droht halt höchste Gefahr, da wird sofort die Polizei informiert. Und das hat sich in Spanien nach 15 Jahren als unglaublich erfolgreich erwiesen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Stalking unglaublich sich entwickelt hat. Die letzten Jahre auch noch durch Cyberstalking, das teilweise noch eine ganz eigene Thematik hat, noch schwerer aufzuklären ist. Und ja, da ist einiges hoffentlich jetzt im Change, dass man tatsächlich dann neue Möglichkeiten hat. Stalking hat zugenommen die letzten Jahre, gar keine Frage. Genau wie die häusliche Gewalt zugenommen hat. Von daher gesehen ist Stalking, wie gesagt, ein Teil davon, der unbedingt angegangen werden muss.
Mhm. Zu der Fußfessel möchte ich noch kurz eine Sache fragen bzw. ergänzen. Das Opfer selbst trägt ja keine Fußfessel, sondern die haben so eine Art Peilsender, den die sich dann in die Tasche packen können oder sowas, ne?
Es kann
oder haben
auch
die auch eine Fußfessel?
Ja, es kann auch eine Fußfessel sein.
Ach, okay.
Tatsächlich, also nach dem spanischen Modell kann es auch eine Fußfessel sein. Das ist aber eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass das Opfer das Teil in der Nähe hat.
Mhm.
Fußfessel bietet sich eigentlich an. Damit, wenn der Kontakt ist, das ist dann automatisch so, dass er gemeldet wird. Ich glaube, die entfernungskritische Stelle liegt bei 300 Meter, glaube ich.
Mhm.
Und dass dann tatsächlich Alarm ausgelöst wird und dann reagiert wird. Und auch Polizei reagieren muss, um das Opfer zu schützen. Weil dann besteht halt nun mal höchste Gefahr, wenn die so zusammenkommen.
Und dieses Modell gibt es jetzt auch in Deutschland?
Dieses Modell gibt es nach jetzigem Stand nur in manchen Bundesländern.
Mhm.
Es gibt es auch in Hessen.
Mhm.
Und in Hessen darf es die Polizei anordnen, nach dem Polizeirecht. Es ist also kein Bundesrecht. Und wir hoffen alle, dass möglichst schnell in der neuen Legislaturperiode jetzt tatsächlich das Bundesrecht wird und man dann das auch nach dem spanischen Modell so einsetzen kann, wie wir das aus Spanien kennen. Das wäre eine echte Bereicherung.
Ja. Welche Arten von Stalking haben wir denn? Oder ab wann, also Sie sprachen ja eben auch von Beeinträchtigung, ab wann ist das denn so? Denn ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt nicht direkt ein eine Liste zum Abhaken gibt, sondern dass es ja vielleicht auch was mit dem eigenen Empfinden zu tun hat.
Ja und nein, es gibt schon eine Liste zum Abhaken, wenn man es genau nimmt. Die steht im Strafgesetzbuch. Das Entscheidende ist, dass jemand beharrlich jemand anderes in seinem oder in ihrem Lebensraum erheblich beeinträchtigt und dort permanent konfrontiert mit unliebsamen oder ganz unangenehmen Aktionen. Man kann also im Straftatbestand 238 alle Möglichkeiten nachlesen. Es geht darum, dass man angerufen wird. Es geht darum, dass man Mails bekommt. Es ist kaum was nicht denkbar, was dort möglich ist. Und die Liste, die bezieht sich, glaube ich, auf geschätzten 20 Punkte, was alles dann zum Stalking zieht. Das Entscheidende ist beharrlich. Es muss also eine gewisse Zeitdauer sein. Es kann nicht nur eine einmalige Aktion sein. Und die betroffene Person muss ganz erheblich dadurch beeinträchtigt sein.
Mhm. Und Sie sprachen eben auch von Cyberstalking. Das ist dann nochmal eine andere Sache, als wenn jetzt zum Beispiel ständig jemand aufgelauert wird oder auch anruft, sondern das funktioniert auch mittlerweile ziemlich stark digital, weil unser gesamtes Leben sich ja auch viel mehr digitalisiert hat.
So ist das. Und die Aufklärungsquote ist dann nochmal unglaublich schwierig, weil man dann tatsächlich auch in die digitale Welt einsteigen muss. Und da hat man oftmals das Problem, dass hinter diesen digitalen Adressen natürlich keine zu verifizierende Person steht. Und das dauert dann ewig und 3 Tage, bis man dann die richtige Person möglicherweise ermittelt hat. In der Zwischenzeit leiden die Personen. Aber ein Punkt ist mir sehr, sehr wichtig, dann nochmal drauf einzugehen, was Stalking angeht. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man möglichst schnell die Anfänge einer beharrlichen Zuwiderhandlung im eigenen privaten Bereich meldet, dass man sich nicht damit abfindet. Wir haben in der Zwischenzeit sowohl bei der häuslichen Gewalt als auch im Stalking-Bereich so ein hohes Dunkelfeld, dass man da nur den Kopf schütteln kann, weil die Leute leiden, die, insbesondere natürlich die Frauen, leiden darunter ohne Ende. Und da muss man unbedingt reagieren. Und wenn dort die Ansätze einer solchen Handlung erkennbar sind, muss man reagieren. Bei der Polizei melden, man muss einfach was tun, damit das nicht weitergeht. Viele warten viel zu lange, leiden darunter, wechseln teilweise den Wohnort, teilweise mit, teilweise ohne Erfolg und haben dann das große Problem, dass eben die Stalking-Aktionen weitergehen, wenn sie es nicht gemeldet haben. Wir haben die Möglichkeiten auch seitens der Polizei beispielsweise Ansprachen, Gefährderansprachen, wie immer man das nennen möchte, zu halten mit Leuten, die stalken. Und da zeigt sich, wenn die von der Polizei, wenn sie identifiziert sind, angesprochen werden, geht es meistens zurück.
Mhm.
Und wenn es nicht zurückgeht, kann man das eben entsprechend strafbar oder strafrechtlich verfolgen. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass Frauen möglichst schnell diese Stalking-Aktionen melden, genauso wie bei häuslicher Gewalt.
Mhm. Ja, weil man ja auch sieht, wie in unserem Fall, es kann einfach auch schrecklich zu Ende gehen.
Ja, man muss damit rechnen, man kann ja keinem im Kopf gucken, man muss damit rechnen, dass tatsächlich bei diesem permanenten Zuwiderhandeln und diesen permanenten Konfrontationen mit solchen Aktionen irgendwann einmal eine Situation entsteht, die nicht mehr beherrschbar ist.
Mhm.
Und die Gefahr ist einfach zu groß, dass man tatsächlich darunter leidet. Ja, das ist, und deshalb sage ich nur, so schnell wie möglich reagieren.
Ich habe von einer App gehört, die man sich aufs Handy laden kann, die wohl Nachrichten speichert und auch irgendwo schon sichert, selbst wenn sie im Nachhinein gelöscht werden. Also die das alles so ein bisschen, mit der man das dokumentieren kann, die man dann eben auch an betreffende Stellen weiterleiten kann. Haben Sie davon auch schon mal was gehört?
Ja, gehört schon. Ich habe damit nichts zu tun. Meine Kollegen befassen sich damit, aber man kann auch anders speichern. Man kann die App nehmen, man kann aber auch anders speichern. Es geht ja letztendlich darum zu dokumentieren, dass wann, wie, wo gemacht worden ist. Und das ist ja eigentlich auch wichtig, das gilt eigentlich für jede Straftat, dass man versuchen muss, das, was passiert ist, zu dokumentieren, um letztlich das auch beweisen zu können, insbesondere bei Stalking, die Beharrlichkeit der Zuwiderhandlung in diesem persönlichen, privaten Bereich. Und deshalb ist es gut, wenn man es, sei es durch App, sei es durch andere Möglichkeiten, dokumentiert. Meine Empfehlung nach wie vor, frühzeitig melden, damit die Verfolgungsbehörden dokumentieren können, eingeschaltet sind und dann auch entsprechend reagieren können. Und es zeigt die Vergangenheit ganz deutlich, je früher jemand meldet, desto geringer ist die Gefahr für diese Person.
Ja. Eine letzte Frage habe ich noch, denn mich würde es interessieren, wer sind denn die Stalker? Sind das eher Menschen wirklich aus dem nahen Umfeld? Sind das möglicherweise Ex-Partner, Ex-Partnerinnen oder wirklich ganz fremde Menschen? Denn auch durch Social Media hat man ja, glaube ich, mittlerweile auch einen viel größeren Einblick in das Leben der anderen und man präsentiert sich da ja oft auch schon und hat dann dadurch vielleicht mehr Kontakt.
Keine Frage. Also es gibt die gesamte Bandbreite. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stalker aus dem persönlichen Nahbereich kommt, die ist einfach viel größer. Oftmals sind es ehemalige Freundinnen, beziehungsweise als Opfer die Freundinnen, Täter die Freunde, dass man dann tatsächlich in unterschiedlicher Art und Weise eine bekannte Person, mit der man eine Beziehung hatte, stalkt. Es kann aber auch jemand sein, den ich eigentlich näher gar nicht kenne, der mir vielleicht gefällt, aber ich stalk den auch permanent.
Mhm.
Es können irgendwelche völlig unbekannte Personen sein, die gestalkt werden. Und es kann natürlich sein, dass man Cyberstalking Leute stalkt, die man überhaupt nicht kennt. Von daher gesehen ist es unglaublich schwer nachzuvollziehen, was die Motivation für Stalking überhaupt ist. Ja, was denken, meistens sind ja Stalker Männer.
Mhm.
zu geschätzten mindestens 80% Männer. Was treibt diese Männer dazu, zu stalken, insbesondere Frauen zu stalken, die sie möglicherweise gar nicht kennen? Und das ist ein großes Problem. Kennen Sie die Person, wo sie stalken, ist das eher ein Bereich, ein Unterbereich der häuslichen Gewalt? Mhm. Schwierige Frage.
Ist das eher so ein Machtding, also zu zeigen, ich bin dir auf der Schliche, ich kann dir irgendwie Angst machen in deinem Leben, ohne dir nahe zu kommen? Oder was ist so die Intention dahinter, jemanden zu stalken?
Ich denke, die Motivation dahinter ist wie bei der häuslichen Gewalt, beim Stalking das Gleiche. Wir haben es dort, wie gesagt, mit Männern zu tun. Und Männer haben dort eine eigene Denkweise. Und da geht es tatsächlich um, ich nenne es jetzt mal so, die Realisierung der männlichen, sexualisierten teilweise Gewalt. Hm. Dass man tatsächlich versucht, die eigene Befriedigung, ich nenne es mal bewusst so, zu finden, um anderen zu schaden, andere leiden zu sehen. Gewalt auszuüben, um andere zu schaden und sich selbst da, ich hätte fast gesagt, einen Spaß draus zu machen. Hm. Und das ist tatsächlich so, dass der Hauptgrund definitiv in der Natur, Anführungszeichen, der männlichen Personen liegt. Da gibt es gar keine Frage. Und da muss man sagen, das ist oftmals nicht nur beim Stalking, bei der häuslichen Gewalt so, aber auch bei anderen Delikten ist es so, dass tatsächlich die Psyche des Mannes sich deutlich unterscheidet von der Psyche der Frau. Und das hat man eigentlich durchgängig bei allen Delikten, dass dort ganz andere Arbeitsweisen, andere Denkweisen sind. Frauen, die stalken auch ganz anders. Während zum Beispiel Männer stalken, die Frauen, die möglicherweise, wo sie eine Verbindung haben, die sie toll finden. Bei Frauen hat man eher rausgefunden, dass die eher, das gilt in Teilen auch für häusliche Gewalt, nicht die Bezugspersonen stalken, sondern die Freundin oder Freunde dieser Bezugspersonen stalken. Das scheint ein typischer Bereich für Frauen zu sein.
Spannend.
Kommt von Fall zu Fall drauf an, wie man sie hat. Aber eins ist klar. Männer stalken und auch bei häuslicher Gewalt sind häufiger, viel, viel häufiger Täter als Frauen. Definitiv. Mhm. Und das liegt nach meinem Dafürhalten in der Psyche der Männer.
Mhm. Okay. Aber abschließend können wir, glaube ich, trotzdem nochmal festhalten, das haben Sie eben ja auch so schön gesagt, wichtig ist, wenn es dazu kommt, das Ganze frühzeitig zu melden, alles zu dokumentieren und irgendwo festzuhalten und damit nicht alleine zu bleiben und das irgendwie alleine ausfechten zu müssen.
Definitiv.
Und
definitiv. Es gibt ja Ansprechpartner in der Zwischenzeit bei Polizeidienststellen. Aber was ich persönlich für sehr interessant finde, weil man auch viel über Internet macht, es gibt eine ganz herausragende Internetseite, polizei-beratung.de. Das war früher, das ist auch heute noch eine Verbindung der polizeilichen Prävention der Bundespolizei und der Länder, dass man da mal einfach drauf geht und man sich erkundigt, was man übrigens nicht nur bei Stalking, bei fast allen Kriminalitätsformen erfährt, wie man sich schützen kann.
Ja.
Und das ist das ganz Entscheidende. Und da würde ich dringend empfehlen, natürlich in dem Fall den Frauen, mal reinzuschauen, was dort an Präventionsvorschlägen für Stalking oder häusliche Gewalt angeboten wird. Es wird zu 99% weiterhelfen.
Sehr gut. Das ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Danke, das war wieder sehr interessant, sehr informativ und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Danke, Professor Schmelz.
Kein Problem, gerne. Vielen Dank.
Ja, und ich habe noch einen kleinen Nachtrag, denn wir haben ja kurz über die App gesprochen und da haben wir uns nochmal schlau gemacht. Das ist die Notstalk-App des Weißen Rings und ja, die wurde leider storniert und zum 31.12.25 abgeschaltet.
Ein paar tolle Einblicke von unserem Professor der Kriminalwissenschaften, Gerhard Schmelz. Jemand, den ich wirklich sehr, sehr schätze und freue mich immer, dass er uns so tolle Einblicke gibt. Hat er uns ja auch bei den Live-Shows.
Absolut. Live-Shows, da sollten wir auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Was waren das wieder für tolle Abende? Ich meine, wir wiederholen uns da, aber es ist halt auch so. Es ist wirklich, letztendlich sind das Events, warum wir das alles auch machen. Das sind so diese Sachen, wo wir uns auch ein bisschen selbst belohnen, ne, wenn wir dort dann auf der Bühne stehen dürfen und vor ausverkauftem Hause unsere Fälle präsentieren können. Und das waren diesmal auch wieder, das waren tolle Fälle, es waren tolle Gäste im Saal vor uns, aber Herr Professor Schmelz war natürlich auch wieder großartig in dem, was er und wie er es auch dargeboten hat. Er hat sich zum kleinen Liebling von euch entwickelt, kann man sagen, und wir können das gut nachvollziehen.
Ja, super Stimmung im Haus, also wirklich, da kann man...
Und
kann
das
man,
bei einem True Crime Podcast war nicht so einfach.
Unglaublich, also das hat echt riesig Spaß gemacht. Und es gab ja auch ein paar Neuigkeiten da. Wir haben ja auch ein paar extra für euch, liebe Nachbarschaft, auch ein paar neue Features an den Start gebracht.
Genau, ja, und ich wollte auch nochmal Danke sagen, denn es fühlt sich auch immer wieder an wie ein kleines Nachbarschaftstreffen. Man steht am Ende noch ein bisschen nett zusammen. Und es gab ja dieses Mal, was ja eine Show... wo es nicht leicht war, für alle anzureisen. Denn es gab natürlich wildes Wetter und ich weiß, dass einige nicht kommen konnten, auf dem Weg wieder umdrehen mussten oder vorher schon gemerkt haben, so aufgrund des Wetters können sie nicht kommen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und trotzdem auch nochmal Danke an alle, die sich trotz des Wetters
durchgeschlagen
haben, die kommen konnten. Und ja, aber manchmal geht's halt eben nicht anders. Ja, ja, und was wir dieses Mal nämlich dann auch hatten, war eine Fotowand. Da habt ihr echt fleißig Fotos gemacht. Das ist super. Für die, die nicht da waren, beschreibe ich das mal. Es ist eine riesengroße Fotowand, wo wir fast lebensgroß drauf abgedruckt sind. Und zwar im Kriminalhintergrund, wie die Mugshots, die ist so aus Amerika, wie man das so kennt. Genau. Also der Hintergrund mit den, Anmerkungen, wie groß man ist. Und dann hatten wir auch eine kleine Tafel vorbereitet, wo das Datum der Show drauf stand. Und da konntet ihr euch dann mit uns vor der Wand fotografieren lassen.
Das werden wir auch öfters jetzt dabei haben immer. Und wenn ihr Fotos macht, macht das sehr, sehr gerne. Verlinkt uns gerne vor allen Dingen bei Instagram und wo auch immer. Dann posten wir das auch gerne, damit das auch ein bisschen hinaus in die Welt getragen wird. War toll. Also das war super. Diese Wand war super. Ihr wart super. Wir hatten noch ein paar andere Kleinigkeiten dabei. Wir haben ein paar Aufkleber for free für euch noch dazugelegt. Also von daher, das ist wirklich, du hast das, glaube ich, ganz treffend gesagt, wie so ein kleines Nachbarschaftstreffen gewesen, was ich sehr mochte. Und das werden wir natürlich auch wieder dabei haben, wenn wir unser Sommerspecial an Start bringen.
Ja. Kommen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Aber ich möchte gerne nochmal auf die Fälle eingehen. Einen besonderen Fall auch nochmal bei der Live-Show. Denn da hast du ja auch eine besondere Unterstützung gehabt, lieber Zeno.
Das stimmt, ja. Bei den Recherchen habe ich diesmal nicht alleine recherchiert, sondern ich habe mir etwas Hilfe dazu genommen. Und zwar von der Charlotte Neumann. Die hat mir da ganz gut unter die Arme gegriffen und hat einiges da herausgefunden. Und wie wir zusammenkamen, das erzählt sie euch, denn ich habe sie für euch interviewt und das sind ihre Antworten. Hören wir mal rein, was Charlotte zu erzählen hatte. Wir hatten bei unseren letzten Live-Shows einen Fall vorgestellt, bei dem mir eine junge Dame bei den Recherchen behilflich war und die sitzt nun vor mir. Hallo Charlotte.
Hallo Seno.
Charlotte, du hattest einen Fall mitrecherchiert, der in Fulda spielte. Du weißt es, ich weiß es, aber unsere Nachbarschaft weiß es noch nicht. Wie kam es denn überhaupt dazu, zu dieser Zusammenarbeit, möchte ich sagen?
Meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen hatte mich damals auf diesen Podcast überhaupt erst aufmerksam gemacht. Und hatte mich dann vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal mit zu der Live-Show genommen. Aha. Und ich war total begeistert gewesen von deinen Recherchearbeiten, was du dann vorgestellt hattest. Ich weiß gar nicht mehr, um was für Fälle es ging, aber dass du dann auch vor Ort warst, die Fotos gemacht hattest und auch mit Leuten gesprochen hattest, das hat mich total interessiert. Und dass ich dann dachte, ja cool, das kann ich mir vorstellen auch zu machen. Ich möchte auch recherchieren, ich möchte auch wissen, was steckt hinter diesen Fällen, wie hat damals auch die Zeitung berichtet, was findet man dazu und dann habe ich dir einfach geschrieben, habe gesagt, hier, da bin ich, hab dann noch ein Plätzchen, hab da noch Bock, kann ich da irgendwie behilflich sein? Und da hattest du gesagt, ja, da kriegen wir bestimmt was hin und dann haben wir irgendwie zusammengefunden.
Super, genau so war's, ne? Wie hat sich denn diese Recherche für dich dargestellt? Ich meine, ich habe dir nur gesagt, ich guck mal vielleicht hier und dort und dann bist du eigentlich auch schon losmarschiert. Wie war das denn für dich? Wo hast du recherchiert und wie hat sich das Ganze dann für dich so abgespielt?
Naja, du hattest mir ja schon die Fälle genannt. Das heißt, ich musste selber jetzt gar nicht mehr danach gucken, wann ist wo was passiert. Du hattest mir ja schon so ein bisschen den Rahmen gesteckt. Und daraufhin bin ich dann ins Stadtarchiv gefahren und habe mich dann eben nach den alten Zeitungsberichten erkundigt. Die hatten mir daraufhin dann unglaublich große Wälzer vor die Nase gelegt und gesagt, hier, irgendwo, da müsste es drin sein. Ja,
willkommen
und,
im Club, sage ich mal.
Ja, es war wirklich, es war Wahnsinn. Ich habe unglaublich viele Zeitungsartikel dann durchlesen dürfen. Und es war unglaublich spannend, weil man dann auch gucken konnte, wie hat die Zeitung damals noch geschrieben. Ich erinnere mich an eine Sache, dass dann immer wieder der Name Bub gefallen ist. Da wurde dann der von Bub. Einem Bub gesprochen. Der Bub hat dies und das getan. Das fand ich ganz lustig. Und dann habe ich dann diese Zeitungsartikel verfolgt, habe geguckt, okay, wann wurde darüber berichtet. Hab dann geschaut, wann war der erste Fall, wann wurde das erste Mal darüber berichtet. Dann lag das teilweise, lagen ja Wochen, Monate dann dazwischen.
Ja, muss mich immer durchwälzen tatsächlich, ne? Und genau, rumblättern. Wie
genau, dann wurden da wirklich unglaublich viele Seiten durchgeschaut. Und das ist im Stadtarchiv passiert, größtenteils. Genau.
Genau, es gibt das Stadtarchiv, es gibt natürlich auch die Fuldaer Zeitung, die hat natürlich auch ein Archiv, aber ich glaube, da gab es vor nicht allzu langer Zeit auch mal einen Wasserschaden, wo ganz viele Sachen zerstört wurden.
Genau, ja. Genau. Deswegen konnte ich da viele Fälle gar nicht nachschauen und musste dann direkt ins Stadtarchiv.
Ja.
Aber da sind ja alle großen Zeitungsartikel, ja. Wurde ja alles festgehalten und dann.
Ja. Und die sind auch, Gott sei Dank, muss man sagen, auch hier muss man mal das erwähnen, auch sehr hilfreich. Also man könnte auch meinen, wenn da irgendjemand durch die Tür reinspaziert kommt und sagt, ich will jetzt mal alle Zeitungen zwischen 1956 und 58 sehen,
ja.
Dass die da nicht vor Freude in die Hände klatschen, aber die sind wirklich sehr behilflich.
Total, ne? Die haben mich direkt an die Hand genommen und hatten ja auch vorab, ich habe denen per Mail geschrieben, habe gesagt, hier, ich brauche die Zeitungsartikel von dann und dann. Daraufhin kam sie dann mit einem großen Wagen schon um die Ecke, als ich dort ankam und hat gesagt, hier, bitteschön, das sind die ganzen Artikel. Ich habe dir auch mal davor und danach die Jahreszeiten rausgesucht, weil dann eventuell nochmal was erscheint.
Mhm.
Also sie waren super hilfsbereit.
Ja, klasse. Ja, ist mir auch so gegangen. Muss man wirklich auch mal lobend erwähnen. Was war denn so das Spannendste für dich? Du hast schon gesagt, der Bub ist dir immer wieder begegnet, aber was waren so die größte Herausforderung für dich? Oder eine Erkenntnis oder irgend sowas in der Richtung, wo du sagtest, ach guck mal hier, das ist ja interessant.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe ja selber Journalismus studiert und da sind mir schon einige Sachen aufgefallen, die damals anders gehandhabt wurden als heute. Es wurde recht früh damals, zumindest war das mein Eindruck, von einem Täter gesprochen. Heutzutage muss man da aufpassen, das ist dann immer der mutmaßliche Täter. Das wurde da anders gehandhabt damals.
Das Wording insgesamt ist schon sehr anders.
Ganz.
Damals hat auch die Zeitung nicht unbedingt immer objektiv berichtet, finde ich.
Gar nicht.
Das war schon sehr...
Ich erinnere mich bei dem Fall von dem Neumann-Ehepaar in Keulus. Das war, da die ganze Zeit lag der Fokus auf der Frau, wie unglaublich hässlich sie war und dass sie ganz unschön aussehen würde und die fehlenden Zähne und das wurde immer wieder thematisiert.
Mhm.
Und er wurde immer mal am Rande erwähnt. Was ich
obwohl
auch
er der
fand.
Haupttäter ist, für alle, richtig. Die den Fall nicht kennen, oder das waren ja nur bei den Live-Shows. Absolut richtig, ne? Es richtig. Wurde dann vielmehr auf diese bisschen so. Ich will nicht sagen jetzt Bildzeitungsniveau, aber ein bisschen auf diese Dinge des Äußeren Wert gelegt als auf den Fall selbst.
Richtig, also genau, sie war sehr im Fokus. Und was auch auffällig war, bei fast allen Fällen oder bei vielen Fällen gab es tatsächlich Fotos von den Tatorten, die ja noch sehr blutig waren.
Mhm.
Also zum Beispiel auch dann das Opfer, was dann eingewickelt da lag und das wurde in der Zeitung gedruckt. Damals war es ja schwarz-weiß noch, deswegen hat man das dann vielleicht nicht ganz so gesehen, was da jetzt wo Blut und Dreck und wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz hat man das gesehen und das, glaube ich, ist heute auch nicht mehr so der Fall. Also ich meine nicht, dass da in der Zeitung jetzt Bilder von dem Opfer gedruckt
sind. Nicht in der Form. Es ist für uns, für True Crime Podcaster, würde ich sagen, ein Problem, weil es ja nachvollziehbar und auch richtig ist.
Mhm.
Aber es ist natürlich so, dass durch diese ganzen Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, erfährt man halt kaum noch was. Ne? Also diese ganzen Details, die man natürlich damals in die Zeitung erfahren konnte, das kann man heute eigentlich gar nicht mehr so herstellen über Zeitungsberichte, dass man das weitergeben kann.
Naja, genau.
Aber es ist nachvollziehbar, es ist auch richtig,
ja.
Natürlich das zu schützen.
Klar,
absolut.
Logisch.
Ein pikanter Zufall, du hast es gerade schon erwähnt, war, dass das Täterpärchen ja den gleichen Nachnamen wie du getragen hat, nämlich Neumann, ne?
Ja.
Wie war das so für dich? Es ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, erst als du mich darauf angesprochen hast, ist mir das überhaupt aufgefallen.
Ja, ich habe tatsächlich, ich saß im Stadtarchiv und hatte das dann gelesen und habe daraufhin direkt meinem Vater geschrieben. Ich habe gesagt, du Papa, wir heißen ja Neumann, was ist denn da los?
Gibt es da Verbindungen?
Gibt es da irgendwelche Verbindungen? nein, Entwarnung gibt es nicht. Der Name Neumann auf unserer Seite kommt von Norddeutschland und nicht hier aus Fulda. Deswegen hatten wir damit nichts zu tun.
Du weißt, aber, wohin sie geflüchtet sind und dann auch festgenommen wurden, ne?
Verdammt, stimmt, ja.
Norddeutschland,
ja,
in Hamburg.
Ja, ja.
Da schließt sich der Kreis, würde ich sagen.
Vielleicht ist... Nein, ist nicht. Gibt keinen Zusammenhang.
Charlotte, wie war das denn für dich, als du den Fall dann bei uns auf der Live-Bühne gesehen hast? Das ist ja... also in diesem Zusammenhang ein bisschen komisch klingt, aber dadurch kommt er ja zum Leben.
Ja.
Ist ja noch was anderes, als in den Zeitungsarchiven zu blättern, ne?
Ja, definitiv. Man muss dazu sagen, zwischen meiner Recherche und jetzt der Live-Show lagen ja jetzt auch dann eine gewisse Zeit.
Ja, ziemlich lange. Wann war das? Damit wir auch mal so einen Überblick geben können. Das war vor,
Jahr?
Ich glaube sogar noch mehr.
Eineinhalb?
Ja, so
ein Dreh. Also über ein Jahr definitiv.
Ja.
Vielleicht eineinhalb, das kommt ungefähr hin.
Genau.
Ich konnte mich an den Fall wahrscheinlich aufgrund des Nachnamens des Pärchen gut erinnern. Aber du warst ja dann auch wohl vor Ort gewesen und hast ja dann auch die Fotos von dem Haus dort gemacht. Das habe ich ja zum Beispiel gar nicht gemacht. Mhm. Ich war ja wirklich nur im Archiv und hatte die Zeitungsartikel gelesen. Deswegen war es interessant dann zu sehen, was du dann aus meinen Infos, die ich dir dann zusammengesucht hatte, dann tatsächlich gebastelt hast.
Warst du zufrieden? mit dem, was wir auf die Bühne gebracht haben.
Nein, war super. War großartig. Ich wurde auf den Punkt gebracht, weil das war auch zum Beispiel, ich musste ja anfangen, ich habe die Zeitungsartikel gelesen und man bekommt dann häppchenweise zu hören, was Sache. Aber ihr fasst das ja dann so zusammen, dass man einen genauen Ablauf vor Augen hat. Okay, wie hat das Ganze angefangen? Wie kam es dazu? Wie ist das Ganze dann geendet? Das hast du ja nicht, während die Zeitungsartikel liest. Das, ne? Und deswegen war schon gut zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, war gut gewesen, alles drin.
Dann bin ich beruhigt, super. Im Anschluss hast du ja auch in der Richtung, du hast schon gesagt, du hast studiert in der Richtung, aber du hast auch in der Richtung auch weitergearbeitet, weitergemacht. Du warst sogar im Ausland eine kurze Zeit. Ne? Wo warst du und was hast du dort gemacht? Das ist nämlich auch ganz spannend.
Ich war auf Mallorca 3 Monate.
Und jetzt aber zum Arbeiten muss man
zum
sagen.
Zum Arbeiten, ja, nicht zum Urlaub machen, leider nein, zum Arbeiten. Das war aber im Rahmen des Studiums. Ich habe ein Auslandspraktikum machen müssen, das gehört zum Studium dazu. Und das habe ich dann 3 Monate beim Radio dort auf Mallorca gemacht und war
wie
gut.
War das?
Sonnig.
Sonnig, okay.
Sonnig, schön. Nein, war gut. War eine ganz andere Arbeit als bei einer Zeitung, das muss man dazu sagen. Radio gerade dort liegt sehr der Fokus auf Happy Family und geiler Urlaub, tolle Insel, Urlaubsfeeling, was schön ist, aber nicht das ist, was ich machen möchte. Okay.
Also Erfahrung mitgenommen und gut.
Definitiv, ja.
Dann sag uns doch zum Beispiel nochmal, was machst du denn jetzt? Wo bist du jetzt gerade unterwegs?
Ich bin bei der Fuldaer Zeitung jetzt seit letztem Jahr.
Schau an.
Darf dort als Social Media Redakteurin, Online Redakteurin arbeiten.
Darfst einfach so in das Archiv gehen, ohne zu fragen.
Ich dürfte halt einfach so reingehen. Ja, klar, genau.
Da stellt sich mir doch die Frage, hättest du vielleicht nochmal Lust, in Zukunft auch nochmal für Mörderische Heimat zu recherchieren? Hättest du da Lust drauf? Könntest du das machen? Darfst du das überhaupt machen? Doch.
Klar. Das wäre jetzt die nächste Frage, das wüsste ich nicht, keine Ahnung.
Gut, dann machen wir es einfach und sagen es.
Ich wollte gerade sagen, wir können ja einfach.
Wir finden da eine Lösung.
Eben.
Ja, super.
Logisch.
Ja, das war's auch schon eigentlich. Charlotte, ich danke dir für deine Mithilfe an dem Fall. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal in irgendeinem Archiv. So oder so.
Freue mich.
Ja?
Ja.
Ich danke dir.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Oh, das waren, finde ich, super interessante Einblicke, denn wir werden ja auch immer wieder gefragt, wie das mit der Recherche läuft und klasse, richtig gut.
Ja, hat sie auch toll gemacht, also sowohl die Recherche als auch das Interview. Vielen Dank nochmal.
Wir haben gerade kurz über das Sommer-Special gesprochen. Shaggy, magst du uns was dazu erzählen?
Na, ich will ja gar nicht so viel verraten. Der Termin steht, es gibt noch ein paar wenige Tickets, 18.07. in der Orangerie in Fulda. Kauft euch die Tickets, wir freuen uns drauf, denn das Sommerspecial ist ja auch nochmal ganz anders. Da haben wir gar nicht diesen einen regionalen Fall, sondern 2 Fälle aus Urlaubsgebieten.
Ganz genau so ist es. Willst du nochmal sagen, wo es die Tickets zu kaufen gibt? Nicht, dass da so ein Tisch fällt, das wäre ja eine Schande.
Im Internet und überall da, wo man Tickets kaufen kann, www.kreuz.com, aber in jedem Ticketshop im Grunde, der Reservix-Tickets anbietet in Deutschland. Also da könnt ihr nicht vorbei dran kommen, Tickets auf jeden Fall kaufen und kommen. Ja, ich habe gesagt, 2 Urlaubsfälle, aber vor der Live-Show ist ja noch steht die nächste Staffel an. Sprich, genau in 2 Wochen geht's weiter mit der neuesten Staffel und wir haben noch nirgendwo verraten, in welches Bundesland es diesmal treiben wird und ich bin ganz gespannt. Wer von euch mag es verraten?
Ich.
Dann mach du das. Also am 29. geht's weiter und dann reisen wir. Lisa, wohin geht's dann mit unserer nächsten Staffel?
Es geht nach Baden-Württemberg.
So ist es. Eines der größten Bundesländer, was wir hier in Deutschland aufzubieten haben. Und auch da gibt es natürlich mehr als genug Fälle, über die wir zu berichten haben. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns dem schönen Land Baden-Württemberg gewidmet. Und damit geht's dann los Ende des Monats.
Ja, man sagt ja auch immer, vor allem die Schwaben, die sind sehr sparsam. Aber sparsam mit Morden sind die auf jeden Fall nicht gewesen.
Nee, und da haben wir echt den ein oder anderen Fall dabei, der...
Ja. Auch ziemlich tief geht, definitiv, ja. Es ist immer schwierig, da sich einzugrenzen auf 6 Fälle, die man dann letztendlich präsentiert, weil dann doch vieles wegfällt. Aber ich glaube, das ist eine sehr interessante Mischung, die wir da gefunden haben.
Auf jeden Fall.
29.01. geht's weiter.
29.01. geht's weiter.
Sind wir jetzt schon am Ende unseres Extras angekommen. Vielen Dank dafür. Ich sag schon mal Tschüss.
Ich sage auch Tschüss.
Ja, ebenso. Ciao.
Denn das war das Extra zum Podcast Mörderische Heimat.
Deinem True Crime Podcast mit echten Fällen.
Aus deiner Region.